The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 20. Juni.
Vier Trümpfe mit dem Trabant 601. Bequem für vier Erwachsene. Viel Raum für ihr Gepäck.
Der Trabi, das Kultauto aus der DDR.
Ausdauernd und robust.
Das war einmal. Mittlerweile werden im Osten, wie damals in Zwickau, nicht mehr die guten alten Rennpappen hergestellt, sondern in Grünheide die modernen Teslas mit der Superbeschleunigung. Das verspricht nicht nur für die Kunden der E-Autos einen bemerkenswerten Antrieb, wie gerade gehört, sondern solche Ansiedlungen versehen auch die ostdeutsche Wirtschaft mit einem ordentlichen Booster. Sogar das Ausland berichtet.
The East German economy finally gets a boom, titelte der britische Guardian vor einigen Monaten. Ostdeutschlands Wirtschaft erlebt endlich einen Boom,
sagte Olaf Scholz im vergangenen Jahr auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow. Und er fügte hinzu:
Kaum eine Zukunftstechnologie, kaum eine Wachstumsbranche ist hier in Ostdeutschland nicht bereits zu Hause oder sucht gerade hier ein neues Standbein.
In der Tat, im vergangenen Jahr waren die Zahlen für Ostdeutschland beeindruckend. Während das gesamte Land unter dem Zeichen der Rezession stand, wuchs die ostdeutsche Wirtschaft nur für sich betrachtet um 0,7%. Noch nicht beeindruckend, aber wenn man es vergleicht mit dem Wachstum in ganz Deutschland, das nur 0,3% betrug, dann haben die Ostdeutschen eben deutlich besser abgeschnitten. Nicht Bayern und nicht Baden-Württemberg führen die Rangliste der dynamischsten Bundesländer an, sondern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Dort in MacPom ist eben nicht mehr nur allein der Tourismus für den Erfolg zuständig, sondern das Land ist auch ganz stark in den Bereichen Gesundheits-, Luft- und Raumfahrtindustrie. Infineon in Dresden wiederum ist ein Motor für Sachsen, genauso wie Bosch. Von Intel in Magdeburg dürfte bald ein ähnlicher Impuls ausgehen. Das ist zwar teuer erkauft, aber immerhin. Um diese Big Names haben sich viele kleine Gewerbebetriebe angesiedelt, die die Wirtschaftskraft des Ostens tragen. Hier hat eine regelrechte industrielle Clusterbildung stattgefunden. Die Erfolgsgeschichte Ostdeutschlands muss man also nicht mehr nur auf die Sektmarke Rotkäppchen konzentrieren, die zu den beliebtesten Marken des vereinten Deutschland gehört.
Rotkäppchen-Sekt. Fantasie aus 1000 Perlen.
Der Osten setzt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell seine Impulse.
It gives me great pleasure to announce the winner of the International Booker Prize 2024.
Die Ostberliner Schriftstellerin Jenny Erpenbeck zum Beispiel hat mit ihrem Roman Kairos gerade erst den internationalen Booker-Preis gewonnen.
Kairos by Jenny Erpenbeck.
Zudem wird sie als nächste Literatur-Nobelpreiskandidatin gehandelt. Ich komme aus dem Daumendrücken gar nicht mehr raus.
Oh Gott. So, I'm very happy. Thank you.
Sandra Hüller aus Suhl ist auch so ein Name, den man sich merken sollte. Als beste Schauspielerin hat sie den Europäischen Filmpreis gewonnen und sie war für ihre Rolle in Anatomie eines Falls für den Oscar nominiert. Amerikanische TV-Größen wie Jimmy Kimmel sind riesige Fans von ihr.
You are an unbelievably great actor. I mean, really. My wife and I, we watch you and we're like, holy moly, you are just something else.
Naja, und aus musikalischer Sicht, was soll ich sagen? Der Osten ist schon längst nicht mehr nur die Pudis.
Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht.
Nein, der Osten ist mittlerweile auch das hier.
Am Himmel dunkle Wolken ziehen. Ich nehme artig meine Medizin und warte hier im Daunenbeet, bis die Sonne untergeht.
Gut, ich bin da persönlich eher noch bei den Pudis, aber es ist ja nicht zu leugnen, dass Rammstein der erfolgreichste deutsche Musikexport weltweit ist und alle Bandmitglieder stammen aus der ehemaligen DDR. Der Skandal um Sänger Till Lindemann hat in der Gelddruckmaschine Rammstein auf jeden Fall keinen Kurzschluss ausgelöst. Wahrscheinlich eher das Gegenteil. Fazit: Der Ostdeutsche hat eigentlich gar keinen Grund zu meckern. Das mit den blühenden Landschaften war keine Fehlprognose vom alten Kohl. Jetzt fehlt doch nur noch, dass wir Westler beim nächsten Besuch in Heiligendamm, auf Rügen, in Leipzig, Dresden, im Fichtelgebirge, im Ostharz und in der Sächsischen Schweiz endlich auch mal das Begrüßungsgeld bekommen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gestern forderte an dieser Stelle in diesem Podcast der ehemalige Verfassungsrichter Peter Müller eine Reform der Schuldenbremse, flankiert von streng definierten Sondervermögen. Die Replik, naja, um nicht zu sagen die Absage, kommt heute Morgen vom FDP-Finanzminister Christian Lindner.
Wir zahlen ja trotzdem dafür Zinsen.
Anne Schwedt in New York erklärt uns die neuesten Kapriolen der Nvidia-Aktie. Und eine der schönsten Städte der Welt hat ein wirklich ernstes Möwenproblem. Naja, und dann würdigen wir eine spektakuläre Kunstform, die nun zu einer olympischen Disziplin wird. Bei diesen Worten hat das politische Berlin gestern doch mal etwas genauer hingehört.
Diejenigen, die sagen, die Schuldenbremse muss weg, ich glaube, die liegen falsch. Aber auch diejenigen, die sagen, mit dieser Schuldenbremse arbeiten wir unmodifiziert weiter, müssen sich auch bewegen. Und das trifft dann halt auch meine Partei.
Peter Müller, ehemals CDU-Ministerpräsident des Saarlandes und dann 12 Jahre lang Richter am Bundesverfassungsgericht, hat sich hier im Podcast für eine Reform der Schuldenbremse ausgesprochen. Ausgerechnet er. Er hatte ja noch im Amt mit seinen Richterkollegen den 60 Milliarden Trick der Ampel einfach einkassiert. Die Regierung wollte nämlich die Anti-Corona-Gelder zum Klimaschutz rüberschieben. Karlsruhe sagte nein. Die Kreditermächtigung musste vernichtet, gelöscht, ungültig gestimmt werden. 60 Milliarden einfach futsch. Seitdem streitet die Ampel um den Haushalt. Und Müller, naja, der fordert Schuldenbremse, ja. Grundgesetz ist Grundgesetz. Aber er rät zu einer Grundgesetzänderung, um dann in 3 klar definierten Bereichen Sondervermögen, also auch kreditfinanzierte Programme, einzurichten. Eins für den Klimaschutz, eins für die Infrastruktur, eins für die Landesverteidigung. Naja, 400 bis 600 Milliarden Euro würde dieser Spaß kosten. Geld, das ja bekanntermaßen nicht in der Kasse ist. Also die Replik auf Peter Müller gibt's heute Morgen vom Bundesfinanzminister von Christian Lindner. Der bleibt auf Sparkurs. Der will die zukünftigen finanziellen Ressourcen des Landes gegen die Augenblicksgier, um hier das Wort der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann zu gebrauchen, verteidigen. Hören wir doch mal zu, was der Mann uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Herr Minister Lindner.
Guten Morgen, lieber Gabor Steingart.
Die Ampelkoalition braucht ja ein bisschen Geld. Da gibt es jetzt einen Vorschlag des ehemaligen Verfassungsrichters Peter Müller. Kommt dieser Vorschlag, nämlich eine Schuldenbremse plus zu installieren, kommt Ihnen dieser Vorschlag recht, um einen weiteren Weg in die Verschuldung zu gehen?
Nein, wir haben kein Einnahmeproblem. Wir werden bald die Marke von 1 Billion Euro passieren. Die Aufgabe, vor der wir stehen, ist, klare Prioritäten zu setzen für zukunftsweisende Ausgaben. Es geht also darum, im Haushalt zu verschieben, weg von Konsum und Vergangenheit und hin zu Investitionen und Zukunftsaufgaben.
Nun sagt Müller, es sei ideologisch an der Schuldenbremse, die er ja selber damals 2009 mit eingebaut hat, festzuhalten. Was erwidern Sie ihm? Er geht ja von einem Investitionsbedarf aus in der Größenordnung 400 bis 600 Milliarden.
Diesen Investitionsbedarf bis 2030 und darüber hinaus können wir aus dem regulären Etat bedienen. Die Voraussetzung ist, dass wir eine Umschichtung erreichen, dass wir die Prioritäten verschieben. Und das ist auch erforderlich. Ich bin insbesondere in Sorge wegen dieser fortwährenden Verschuldungsdiskussion, weil wir ja nicht in Europa allein sind. Jetzt haben wir gesehen, dass für Frankreich und Italien Defizitverfahren vorgesehen werden wegen sogenannter exzessiver Haushaltsdefizite. Und das unterstreicht, dass die Bundesrepublik Deutschland den Charakter eines Stabilitätsankers hat. Wenn wir jetzt in die Verschuldung gehen, dann werden andere sich ebenfalls zusätzliche Spielräume genehmigen wollen. Dann sind wir sehr schnell in einer Situation, wie wir sie vor 15 Jahren hatten.
Kann das Auswirkungen auch, würden Sie denken, für den Euro und die Stabilität unseres Geldes haben?
Am Ende wäre das die Gefahr. Und umso mehr will ich ja dafür sorgen, dass Deutschland die europäischen Fiskalregeln einhält. Als ich mein Amt übernommen habe, hatten wir 69% Schuldenquote. Wir sind jetzt bei 64. 60 dürfen wir. Wenn wir die 60% erreicht haben werden in einigen wenigen Jahren, dann kann ich mir auch Veränderungen vorstellen, die uns zusätzlichen fiskalischen Spielraum bringen.
Der Sozialstaat ist natürlich ein System, das schon mit auch verbrieften Rechten arbeitet. Da kann man nicht einfach so ran. Deswegen spricht ja auch der Bundesrechnungshof von einem versteinerten Haushalt. Das sind alles Zusagen, die haben Vorgängerregierungen gemacht an alle möglichen Menschen, die das jetzt beziehen. Also daher die Frage, wie groß schätzen Sie den Bedarf oder die Möglichkeiten des Finanzministers, im Sozialbudget wirklich Geld zu akquirieren für Investitionen?
Wenn wir Menschen aktivieren für den Arbeitsmarkt, ist das ja in deren eigenen Interesse. Und an den Regeln beispielsweise des Bürgergelds so zu arbeiten, dass sich Arbeit lohnt, dass wir da Anreize haben, dass wir nötigenfalls aber auch sanktionieren, dass wir unterbinden, dass Menschen sich in einem Arrangement aus Bürgergeld und Schwarzarbeit einrichten, das halte ich nicht nur für realistisch, sondern entsprechende gesetzliche Änderungen halte ich für erforderlich, um das legitime Gerechtigkeitsgefühl der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland anzusprechen. Und ebenfalls im Bereich der Rente Anreize dafür zu schaffen, dass Menschen über das Renteneintrittsalter hinaus im Berufsleben bleiben, halte ich für dringend erforderlich. Also, dass es eine gesetzliche Leistung gibt, die ja einmal vom Deutschen Bundestag beschlossen worden ist, dass es eine gesetzliche Leistung gibt, spricht nichts dagegen, dass man sie auch wieder modifizieren, dass man sie aktualisieren kann. Und gerade beim Bürgergeld sind die Erwartungen, die es bei der Einführung gab, und die praktischen Ergebnisse nicht deckungsgleich. Und dann kann man entweder nichts tun oder man kann sagen, hier ist ein Update, eine Weiterentwicklung erforderlich.
Nun sagt der Verteidigungsminister genauso wie Peter Müller auch, da ist ja was Neues passiert, da gibt es diesen Krieg in Europa. Das heißt, das Rüstungsthema ist schon jetzt ja ein Sondervermögen, da wird man womöglich mehr brauchen. Das Klimaschutzthema sei damals 2009 so nicht absehbar gewesen. Wieder ein Sondervermögen schlägt Peter Müller vor. Und drittens die, etwas marode Infrastruktur, Straßen, Schulen, Brücken, ein drittes Sondervermögen. Diese drei Töpfe, dann juristisch abgesichert, da halten Sie nichts von. Klare Investitionstöpfe, die dann auch einem strengen Regime des Finanzministers unterliegen würden.
Wir zahlen ja trotzdem dafür Zinsen und wir missachten die europäischen Fiskalregeln. Ich muss davon ausgehen, dass ich vom Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im nächsten Jahr bald 40 Milliarden Euro einsetze, um die Schulden der Vergangenheit mit Zins und Tilgung zu bedienen. Sondervermögen sind auch Schulden, für die fällt auch Kapitaldienst an. Und deshalb plädiere ich ja dafür, im laufenden Etat Spielräume zu gewinnen, um aus dem laufenden Etat ohne Verzinsung die Refinanzierungsbedarfe zu decken. Und ich bleibe dabei, das ist bei Disziplin möglich. Zudem bin ich dabei, private Investitionen zu mobilisieren. Klimaschutz ist nicht zuerst eine Aufgabe des Staates mit Subventionen, sondern es ist eine Frage marktwirtschaftlicher Anreize, neue Technologien zu entwickeln. Möglicherweise sind wir auch gut beraten, dort einen gewissen Realismus vorzuhalten. Denn immer dann, wenn beispielsweise die Politik eine Technologie verbietet oder sehr ambitionierte Standards vorgibt, muss sie danach mit Steuergeld hinterher subventionieren. Vielleicht bei bestimmten Fragen auch mehr Realismus und marktwirtschaftliche Anpassungsprozesse vollziehen lassen. Auch das ist am Ende im Interesse des Steuerzahlers.
Sie sind bei 2035 und bei dem Verbrennerverbot, das in Europa beschlossen wurde.
Aber auch beispielsweise beim Verzicht auf die Verstromung von Kohle. Da hat ja die frühere Bundesregierung eine Entscheidung 2038 getroffen. obwohl der europäische CO2-Zertifikatehandel mutmaßlich ein marktwirtschaftliches Ende der Kohle auch in den 30er Jahren gebracht hätte. Der Unterschied ist nur, jetzt müssen hohe Subventionen gezahlt werden vom Steuerzahler.
Nun haben ja SPD und Grüne von unverhoffter Seite Zuspruch erhalten für ihre Forderungen nach mehr Schulden, mehr kreditfinanzierten Programmen. Auch der BDI, also der Vertreter der Großindustrie, scheint hier, in staatlicher Spendierlaune, also Geld, das er nicht hat, zu sein. Was erwidern Sie dem BDI-Präsidenten?
Man kann nicht immer anklopfen, auch nicht die große Industrie, anklopfen beim Finanzminister. Man bräuchte dringend Geld vom Steuerzahler, Subventionen, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Das ist die Aufgabe der Politik. Da haben wir viel zu tun, Arbeitsmarkt, Bürokratie, Voraussetzungen für wettbewerbsfähige Energiepreise, auch steuerliche Anreize für Investitionen der privaten Hand. Aber die Gewohnheit, hohe Subventionen vom Staat zu fordern, diese Gewohnheit, die gibt es nicht nur im Sozialstaat, sondern die gibt es auch in Teilen der deutschen Wirtschaft.
Das heißt also, Sie bleiben hart in dieser Frage, keine Modifikation der Schuldenbremse, richtig?
Mit einer Ausnahme. Ich kann mir, und da müssen wir nicht das Grundgesetz ändern, ich kann mir, wenn Deutschland unter 60% Schuldenquote ist, also wenn wir aus der Pandemieverschuldung rausgewachsen sind und wieder die europäischen Fiskalregeln einhalten, dann kann ich mir vorstellen, dass wir die Tilgungspläne der Corona-Schulden und auch des Sonderprogramms für die Bundeswehr verändern. Das alleine bringt etwa 10 bis 12 Milliarden Euro zusätzlichem Spielraum jährlich, den wir dann einsetzen können für Investitionen. Also jetzt noch einige wenige Jahre, 2028, wenn es gut läuft, 29 spätestens, Disziplin halten. Und dann werden wir belohnt mit zusätzlichem finanziellen Spielraum, weil wir dann nämlich ökonomisch sinnvoll und auch rechtlich auf der sicheren Seite, europarechtlich auf der sicheren Seite, uns zusätzlichen Spielraum erarbeitet haben werden.
Disziplin halten, abschließend gefragt. Man hat das Gefühl, die Koalitionäre sind nicht alle so diszipliniert. Ich denke an das Kindergeld, ich denke an viele andere Wünsche, die jetzt immer wieder eigentlich in einem täglichen Interviewreigen ja platziert werden. Hat diese Koalition diese Disziplin, und falls sie sie nicht hat, ist das auch ein Thema, an dem eine solche Regierung zerbrechen kann?
Das hat nichts mit Koalition mit SPD und Grünen zu tun, sondern bei der CDU sehen wir ähnliche Bewegungen. Peter Müller ist am Ende ein CDU-Politiker gewesen. Das ist ja der Anlass für Ihre Fragen an mich. Er hat ja unter Ideologieverdacht auch seinen eigenen Parteivorsitzenden Friedrich Merz gestellt. Und wenn ich sehe, dass der regierende Bürgermeister von Berlin ja ebenfalls gegenwärtig die Schuldenbremse in Frage stellt. Übrigens ist er auch der beste Beleg dafür, dass es oft mangelnder politischer Mut ist. Hier in Berlin beklagt der CDU-SPD-Senat, dass man mehr Geld braucht, zum Beispiel für die Sanierung der Schulen. Und zugleich führt man das 29-Euro-Ticket im Nahverkehr ein, eine reine verteilungspolitische Maßnahme, die 300 Millionen Euro im Jahr kostet. Da muss man nicht die Schuldenbremse aufheben, sondern muss diese Verteilungspolitik einstellen. Da hat man ohne neue Schulden 300 Millionen mehr für die Schulen in Berlin. Und das ist für mich das Beispiel, das insgesamt für die deutsche Politik gilt. Ich möchte die Disziplin, ich möchte den Mut zu Schwerpunkten und nicht die einfachen Wege beschreiten, die da heißen Steuererhöhung oder Schuldenerhöhung.
Und wenn dieser Appell ungehört bleibt in den eigenen Reihen der eigenen Regierung, dann passiert was?
Dann gibt es keinen verfassungskonformen Haushalt. Und deshalb ist es keine Option, mit der man rechnen sollte.
Herr Lindner, ich bedanke mich für den Klartext am frühen Morgen. Vielen Dank, einen fröhlichen, erfolgreichen Tag.
Danke gleichfalls.
My Way, der Podcast für und über Familienunternehmen.
Es gibt einen Mann, der behauptet, Unterwäsche ist ein Rezessionsindikator. Matthias May, Textilhersteller von der Schwäbischen Alb. Mit ihm hat sich Miriam Meckel, Professorin aus St. Gallen, ehemals Herausgeberin der Wirtschaftswoche und heute bekannt als geschäftsführende Gesellschafterin der Ada Learning GmbH, verabredet. Und zwar für die neueste Folge ihres, unseres My Way Podcasts. Miriam Meckel und Matthias May sprechen unter anderem über die Wettbewerbsbedingungen für die Familienunternehmen in Deutschland.
Ich stelle mir vor, dass sich da ein permanenter Zielkonflikt für euch ja wahrscheinlich ergibt. Auf der einen Seite die Qualitätsstandards, auf der anderen Seite natürlich auch das Kostenbewusstsein in einem Markt, der ja unfassbar umkämpft und wettbewerbsintensiv ist. Ihr habt euch entschieden, ganz bewusst entschieden, in Deutschland, Portugal, Ungarn, also in Europa zu produzieren. Wie kann das klappen in diesem Wettbewerbsumfeld?
Also das eine ist mal der Wareneinsatz, also rein wirklich die Zutaten, die Rohware, die wir da einsetzen. Und dann kommen natürlich die Lohnkosten noch hinzu. Das hat dann wieder einen großen Einfluss, jetzt unabhängig mal der Fertigungsländer, auch des Know-hows. Also auch da, wenn wir über Portugal, über Ungarn, über unsere Betriebe sprechen im Ausland oder auch hier am Standort, wo wir immer noch 150 Schneiderinnen beschäftigen, die jeden Tag hier Wäsche produzieren, das hat ja auch mit sehr viel Know-how zu tun. Das heißt, den Maschinenpark, das ganze Know-how, das Wissen, was wir über Jahrzehnte da aufgebaut haben, das führt am Ende zu diesem perfekten Produkt, dass wir eben 12, es sind jetzt sehr viele Details, aber dass wir eben 12 Stiche pro Zentimeter in der Nahteinstellung haben, was dann wieder im Tragekomfort eines Slips eine große Rolle spielt. Ja, du bewegst dich, wie gibt der nach, wie springt der ein, wie geht der zurück. Das sind alles diese Merkmale, die unsere Produkte dann am Ende deutlichst unterscheiden von anderen. Aber ich gebe dir recht, gleichzeitig haben wir mit, gerade im Wäschebereich, wo Eckpreislagen, wo der Preis noch sensibler ist, haben wir es mit einer unglaublichen Konkurrenz zu tun und stehen in diesem Preiswettbewerb. Und das stellt uns natürlich zunehmend, also das war schon immer eine Herausforderung, aber stellt uns natürlich zunehmend vor große Herausforderungen, weil wir uns natürlich auch schwer tun, dadurch Eckpreislagen, wichtige Eckpreislagen zu erreichen. Und die werden dann von Marken bedient, die natürlich unter anderen Bedingungen da Produkte anbieten können. Hinzu kommt, dass du bei Wäsche, ich nenne das immer so, also gerade bei Männern insbesondere, ist es so ein Low-Interest-Product. Das heißt, du trägst es drunter, man sieht es nicht. Also du trittst ja nicht mit einer Marke nach außen, wo man dann gegebenenfalls ein Label erkennen kann, was auch nochmal so den einen oder anderen Mehrwert bietet. Das heißt, man trägt es drunter, man sieht es zunächst mal nicht. Und daran wird dann auch oft gespart. Und ich nenne Wäsche oft so den ersten Rezessionsindikator. Also wenn wir spüren, oh, uns gehen die Umsätze zurück, dann weiß ich meistens, da draußen, da brodelt es in der Wirtschaft. Da kann man das ganz gut dran erkennen.
Wie ist das im Moment? Ist im Moment wieder Rezessionsindikator angesagt?
Es geht jetzt wieder aufwärts, aber wir haben schon die ersten Monate, so zwischen, sagen wir, Februar, Januar bis Mai, haben wir schon deutlich gespürt, dass das eine Kaufzurückhaltung da ist, dass weniger ausgegeben wird, dass günstiger gekauft wird. Das ist ja allgemein leider eine schlimme Tendenz. Fast Fashion, Ultra Fast Fashion, da sprechen wir vielleicht auch noch drüber. Aber das ist schon eine Entwicklung, die wir dann wahrnehmen und spüren. Klar.
Die Folge in voller Länge hören Pioneers auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Und noch nicht Pioneers nutzen vielleicht diese Gelegenheit, um endlich Pioneers zu werden. Den Link finden Sie in unseren Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da halten alle weiter den Atem an. Und warum das so ist, das weiß niemand besser als Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Ihr hattet ja gestern Feiertag an der Wall Street, Anne, aber trotzdem stieg Nvidia schon wieder im Handel, und zwar weltweit. Sag uns, ist das nur ein Hype oder gibt's da handfeste Gründe?
Ja, Nvidia ist ja einfach der absolute Marktführer im ganzen Hype um KI und mit seinen Hochleistungschips auf weiter Flur erstmal konkurrenzlos. Alle großen Konzerne wollen KI-Chips von Nvidia und die Anleger wollen auch was vom Kuchen abhaben und schmeißen ihr Geld wie verrückt auf die Nvidia-Aktie. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass Nvidia Apple und Microsoft überholt hat und zum wertvollsten Unternehmen an der Börse geworden ist. Was ganz konkret diese Woche auch noch zu einem starken Aktienplus bei Nvidia geführt hat, war, dass der beliebte Aktienfonds Technology Select Sector Fund eine groß angelegte Umgewichtung vornehmen wird. Der ETF bildet ja die Wertentwicklung des Tech-Sektors ab und in den letzten Monaten ist die Gewichtung doch etwas durcheinander gekommen. Apple und Nvidia sind ja inzwischen beide über 3 Billionen Dollar an der Börse wert. Apple nimmt in dem ETF aber ein Gewicht von 22% ein, Nvidia nur 6%. Der starke Aktienplus von über 180% seit Anfang des Jahres bei Nvidia kam deshalb in dem Index kaum zur Geltung. Der performt sogar schlechter als der S&P 500. Jetzt soll also umgeschichtet werden. Apple soll nur noch ein Gewicht von 4,5% haben und Nvidia dann von 21%. Und um diese Umschichtung vorzunehmen, werden Nvidia-Aktien im Wert von fast 11 Milliarden Dollar gekauft. Und das könnte jetzt zum Wochenende und auch am Montag nochmal zu einem guten Plus bei der Nvidia-Aktie führen.
In den USA schauen die Anleger ja vermehrt jetzt auf das Thema Solarstrom. Auch das wiederum hat mit künstlicher Intelligenz zu tun, oder Anna?
Ja, und zwar ist die Nachfrage nach Solarenergie größer denn je. Der Solarsektor wächst schneller als jeder andere Energiebereich. Und Grund dafür ist, dass immer mehr große Tech-Firmen grüne Energie nachfragen, um ihre Rechenzentren zu betreiben, die ja durch den ganzen KI-Boom auf Hochtouren laufen. Amazon, Microsoft, Meta und Google allein sind für 40% der Nachfrage nach großen Solarenergieprojekten in den USA verantwortlich. Experten glauben sogar, dass Solarenergie das Erdgaswachstum bei weitem übertreffen wird in diesem Jahr. Das Problem mit erneuerbaren Energien besteht aber weiter, dass es schwierig ist, den Transport zu skalieren und derzeit sind Batterien ja auch noch sehr teuer. Was aber diese Entwicklung zeigt, ist, dass die Energiewende vielleicht doch noch gelingen könnte. Zuletzt wurde ja der gesamte erneuerbare Energiesektor gefühlt abgeschrieben. Bisher macht Solarenergie in den USA auch nur 3,9% aus, aber das könnte jetzt ein spannender Markt werden mit großem Potenzial.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Akrobaten des Asphalts, besser bekannt vielleicht als Breakdancer, dieses Jahr die Straßen gegen das olympische Pflaster eintauschen. Zum ersten Mal in der Geschichte wird bei den Olympischen Spielen 2024 also auch gebreakdanced. Bevor es soweit ist, werfen wir heute Morgen einen Blick auf die Geschichte dieses dynamischen, ja fast akrobatischen Tanzstils. Wir befinden uns im New York der 70er Jahre, in den Straßen der Bronx. Am damals rauen, fast ghettoartigen Pflaster ereignet sich eine kulturelle Revolution. Und zwar in der afro-lateinamerikanischen Community. Hier wird die Geburtsstunde des Hip-Hop und damit auch des Breakdance eingeläutet. Einer der Pioniere und Mitbegründer des Hip-Hop ist DJ Kool Herc.
Kool Herc, Kool Herc, Kool Herc, who is that? Who is that?
Er veranstaltete die legendären Blockpartys, bei denen Menschen mit Kopfstand, Pirouetten und schnellen Schritten zu seinen Beats tanzten. Der Breakdance war geboren. Etwas später, dann 1983, veröffentlichte Herbie Hancock, eine Musiklegende des Funk und des Jazz, seinen Track Rocket. Dieser Song wurde zur inoffiziellen Hymne des Breakdance und löste weltweit eine Welle der Begeisterung aus. Plötzlich wirbelten und drehten sich Tänzer von New York bis Tokio zu diesem Beat und auch auf den Straßen von Husum und Kaiserslautern wurde jetzt gebreakdanced. Tja, und nun wird diese lange Reise des Breakdance vom Partytanz zur Kunstform mit der Aufnahme ins olympische Programm gekrönt. Was sagen wir heute Morgen dazu? Glückwunsch, liebe Breakdance-Community.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass jetzt Möwen ihre Nester von den Küstenklippen auf die Balkons und auf die Dächer von Rom verlagert haben und somit der Stadt mächtig Ärger machen. Doch wie kommen die Möwen eigentlich dazu, sich in der asphaltierten Stadt niederzulassen, einer Stadt, die ja rund 30 Kilometer vom Meer entfernt liegt? Naja, vielleicht hat sich eine Möwe dorthin verirrt und dann festgestellt, dass das Stadtleben auch so seine Reize hat und hat damit all ihren gefiederten Gesellen den Weg gewiesen. Aber nicht jeder in Rom freut sich über diese Invasion der Möwen.
Prendono i sacchi della mondezza dove c'è sta tutto il residuo da mangiare e finché non l'hanno strappato.
Ein Restaurantbesitzer beschwert sich hier im Interview beim ZDF, dass die Möwen ständig die Mülltüten mit Essensresten zerreißen und sie dann auf der ganzen Straße verteilen, eine echte Sauerei. Die Stadt fährt deshalb jetzt auch wirklich schwere Anti-Möwen-Geschütze auf. Es wurden spezielle Drohnen entwickelt, die die Möwen mit Lichtimpulsen und lauten Geräuschen von den Terrassen und den Balkonen fernhalten sollen. Naja, ob das eine gute Lösung ist, ich weiß es nicht. Auf Dauer werden sich die Stadtbewohner und auch die Touristen von den Drohnen doch mindestens genauso gestört fühlen. Vielleicht ist also die beste Taktik doch einfach die, das Pizzastück fest in der Hand halten und dann in den blauen Himmel über Italien schauen. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro.